Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Die Geschichte der Psychiatrie ist kaum 200 Jahre alt. Über Jahrhunderte hinweg wurden psychisch Kranke nicht als solche wahrgenommen. Spezialisierte Einrichtungen sind erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Davor wurden die Betroffenen meist zu Hause behalten oder verstoßen. Die Geschichte der Privatklinik Hoheneck beginnt im Jahr 1880, also vor rund 140 Jahren, und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sabine Klaus und mit mir am Tisch sitzen Walter Denzler, Vorsitzender der Klinikleitung der Privatklinik Hoheneck, und Professor Paul Hoff. Paul Hoff bietet in der Hoheneck eine ambulante Sprechstunde an und hat sich wissenschaftlich über viele Jahre mit der Ideengeschichte der Psychiatrie und Psychotherapie befasst. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Walter, du bist seit fast 20 Jahren aufs Engste mit der Hoheneck verbunden. Und was fasziniert dich denn, wenn du so zurückblickst?
Also für mich ist es einfach ein unglaublich spezieller Ort. Ich könnte sogar sagen, ein Kraftort. Und Geschichte, auch wenn es jetzt nicht 1000 Jahre sind, sondern nur gut 100, die spürt man immer. Und vor allem, was mich fasziniert, ist, dass wir die Hoheneck Gebäude, die Anlage, genauso nutzen, wie es vor 100 Jahren angedenkt worden ist. Also wir profitieren von dem Geist von der Ortswahl, und es funktioniert heute noch. Das fasziniert mich. Mhm. Nämlich die Offenheit, keine Mauern, es ist Licht aufschauen, und zu all dem gibt es noch eine wunderbare Aus- und Weitsicht und Fernsicht.
Ja, also die Hoheneck wird ja von sehr vielen Menschen tatsächlich als Kraftort erlebt. Und wenn wir nun über 100 Jahre einmal zurückgehen und versuchen, das damalige Wirken der Hoheneck einzuordnen, was waren denn führende Konzepte der Psychiatrie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Paul?
Ja, da muss man sehen, wie du schon gesagt hast, dass die Psychiatrie ja damals eine ganz, ganz junge Wissenschaft war. Entstand ja so gegen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und diese junge medizinische Wissenschaft, Psychiatrie, hat in dem 19. Jahrhundert, wenn man so will, ihre Positionen gesucht, ihre Eckpunkte gesucht, ihre Pfeiler eingeschlagen, wie sie sich selbst versteht, wie sie mit Patienten umgeht. Und die Spannbreite der Positionen, die im 19. Jahrhundert vertreten worden sind, die sind riesig. Sie sind auch heute noch groß, aber damals waren sie riesig. Da gab es Autoren, so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die haben die Psychiatrie sehr philosophisch betrachtet, die sogenannte romantische Psychiatrie, die haben auf die Biografie, auf die Persönlichkeit geachtet, haben dann allerdings auch gesagt, wenn jemand geisteskrank wird, wie man früher eben sagte, dann hat er eine gewisse Verantwortung dafür, weil er irgendwie falsch gelebt hat und gesellschaftlichen Normen nicht entsprochen hat. Das war so ein Punkt, der Anfang des 19. Jahrhunderts in psychiatrischen Lehrbüchern stand, in den ersten, die es gab. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Pendel dann recht umgeschwungen in die andere Richtung. Und die andere Richtung lautete, wir in der Psychiatrie, wenn wir ernst genommen werden wollen im Konzert der medizinischen Fächer in der Fakultät, dann müssen wir Wissenschaft betreiben. Und Wissenschaft verstanden als Messung. So wie der Internist den Blutdruck misst, müssen wir auch schauen, dass wir Daten haben, dass wir Studien publizieren können, dass wir in diesem Kontext ernst genommen werden. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging das Pendel dann in die ganz extreme Richtung, in die umgekehrte, wie bei den Romantikern. Es rückte jetzt plötzlich das Gehirn stark in den Vordergrund. Das hat damit zu tun, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Naturwissenschaften einen großen Aufschwung hatten. Chemie, Physik, Biologie, all das, was wir heute in der Schule lernen, ist damals oder vieles von dem damals erfunden worden. Das hat sehr stark auf die Medizin abgefärbt und eben auch auf die Psychiatrie. Und da gab es eine Generation von Psychiatern, das war so die Zeit der Gründung von Burghölzli und Hoheneck, die sehr stark auf das Gehirn schauten, bis hin zu der radikalen These, psychische Erkrankungen sind nichts anderes als Gehirnkrankheiten. Und zwischen diesen Extremen, die Person und ihre Lebensgeschichte einerseits und das Organ Gehirn andererseits, pendelt dieses junge Fach hin und her. Das macht es unübersichtlich, aber auch spannend und herausfordernd.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zurück in die Honeck, Walter. Das Spannungsfeld, was du jetzt beschreibst zwischen Gehirn und zwischen vielleicht sozialen Beziehungen. Was waren denn damals konkret die Hintergründe, dass die Honeck überhaupt gegründet worden ist?
Ja, das ist ja gerade noch spannend, weil der Dr. Zanko, der Treiber war, der bezeichnet sich selber als Hausarzt und Nervenarzt. Also das Spannungsfeld zwischen irgendwie Geist, Sozial, widerspiegelt sich sogar in seiner Berufsbezeichnung, wie er sich genannt hat. Ich weiß gar nicht, ist das heute ein neurologisches Fall in einem Neurolog oder einem Psychiater, wenn er sich als Nervenarzt bezeichnet.
Den Begriff Nervenarzt hat es in der Schweizer Psychiatrie nie gegeben, außer von beim Herrn Sanger offensichtlich. Ja, ja. In Deutschland war das lange so.
Also Neurologe oder eher Psychiater?
Ja, ich zum Beispiel. Ich bin Nervenarzt, habe den Titel, das ist übersetzt Facharzt für Psychiatrie und Neurologie.
Ah, oh, beides so zusammen.
Würde ich heute nie mehr zugeben. aber den Begriff gab es in Deutschland lange.
Und er hat dies eben durch seine Tätigkeit als Hausarzt und eben auch als Nervenarzt, hat er gespürt, dass da ein grosser Bedarf ist. Zunehmend schildert das als eine merkwürdige Zunahme an Fällen. Also da muss irgendetwas gesellschaftlich passiert sein, dass da ein Boom ist. Und er hat sich Sorgen gemacht, dass seine Patienten nicht genügend gute Pflege bekommen oder, wenn es eingewiesen hat, jemand anders in überfüllte Anstalten. Und ihm hat das einfach nicht gepasst und er hat sich echt Gedanken gemacht, weil er ist sozial und auch religiös stark geprägt war. Und er hat auch immer nicht nur für der Patient selber, sondern auch für sein Umfeld, für seine Familie schon gedacht. Und er hat sich immer grosse Sorgen gemacht. Und darum ist dann, irgendwann hat er die Idee gehabt, dass er eine Gründung von einer privaten, christlich geführten, gemeinnützigen Nervenheilanstalt wollte gründen. Und wo die Leute, und das ist ihm schon von Anfang an wichtig, ist, eine Liebe vor die Pflege bekommen. Das ist nicht nur das reine Medizin, sondern auch das ganze Umfeld ist ihm sehr wichtig gewesen. Und er ist 1964 geboren und 1902, nachdem er doch einige Jahre Praxis gehabt, hat er dann angefangen Geld zu sammeln, hat eine Broschüre veröffentlicht und ist auf den Weg gegangen, so ein Institut irgendwie zu gründen. Und es ist ihm da nicht so gelungen. Er hat am Anfang sehr Mühe gehabt. Erst als ein Spende, grosses Legat dazu ist, hat das Ganze Fahrt bekommen. Und dann hat er gleichgesinnte, aber nicht aus medizinischer Sicht, einen Arzt, einen Jurist, einen Pfarrer gefunden, der mit ihm zusammen eine Art, zuerst ein Komitee, Vorgänger von einem Verein gegründet hat. Und dann hat das Ganze angefangen zu laufen und er hat die Umsetzung von diesem Gedanken gemacht. Also seine Sorge und auch sein religiöser Hintergrund sind eigentlich die Treiber gewesen.
Und dann hat er wie ein Start-up gegründet.
Ja, genau, also, ich würde sagen.
Ja, ein Start-up und in Zürich, ja. Da gab es ja dann das Burghölzli, die heutige PUC, Psychiatrische Universitätsklinik. Welche Rolle spielte denn damals das ganz nahe Burghölzli zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Paul?
Ja, dieses Burghölzli ist etwas früher eröffnet worden als die Klinik Hoheneck, 10 Jahre früher, nämlich 1870. Und es hat sich recht rasch etabliert als eine zentrale Stelle für psychiatrische Forschung, für Weiterentwicklung von psychiatrischen Konzepten. Und in diesem Burghölzli, an dem berühmte Leute gearbeitet haben, Eugen Bleuler, auch sein Sohn Manfred Bleuler, aber der Eugen Bleuler war der bekanntere und sein Mitarbeiter C.G. Jung, den kennen international fast noch mehr Leute als den Bleuler. Dadurch wurde diese Institution Burghölzli relativ rasch bekannt in der Schweiz, aber auch durchaus international und im weiteren Verlauf ist das fast schon so eine Ikone geworden. Ich erinnere mich gut, wenn man in den USA ist und man sagt, und man wird gefragt, oh, you come from Burghölzli? dann kriegen die alle schon so leuchtende Augen und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Diese Ikonisierung hat ja dann auch immer was zu tun mit unkritischem Bewunderung und das will man ja eigentlich nicht in der Wissenschaft haben. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, in diesem Ort Borkölzli, in dieser psychiatrischen Uniklinik, trafen diese ganzen extremen Widersprüche, die ich eben erwähnt habe, also die Person, das Gehirn, die Gesellschaft, das traf dort zusammen. Das hatte wirklich einen Clash dort teilweise. Und Clashes können ja, wenn sie nicht destruktiv werden, auch ganz konstruktiv sein. Und ich glaube, dieses Borkölzli die ersten Jahrzehnte war, bei allem, was man auch negativ sagen kann, wir kommen dann noch drauf, Versorgungssituation, aber es war auch so eine Brutstätte für Ideen. Man muss sich klar machen, der erste Direktor von diesem Borkölzli war ein gewisser Herr von Gudden, ein Deutscher, wie man unschwer hört, und der war Hirnanatom. Der war eigentlich kein Psychiater, schon gar kein Psychotherapeut. Der wollte im Gehirn schauen, wo sitzen diese psychischen Störungen. Und der Wechsel zwischen den Ausrichtungen der Direktoren, der war groß und bildete im Grunde genommen die Entwicklung der Psychiatrie damals ganz gut ab. Und das ist auch die Aufgabe einer Universitätsklinik, solche Konzepte zu debattieren, weiterzuentwickeln. Die für uns jetzt wichtigste Figur, weil du fragst, was spielte das die Institution für eine Rolle, war zweifellos der Eugen Bleuler. Der ist deswegen so wichtig, ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen, er hat den Begriff der Schizophrenie, darf ich mal platt sagen, erfunden. Das ist in der Wissenschaft nicht so ein schönes Wort mit dem Erfinden, aber es ist tatsächlich so, er hat 1908 vorgeschlagen, diese Krankheit Schizophrenie zu nennen. Und der Begriff hat sich erstaunlich schnell weltweit verbreitet, das gibt es nicht so oft. Deswegen ist er bekannt. Was mir jetzt aber wichtiger ist, der Bleuler war ein sehr eigenständiger, Kritiker sagten eigensinniger und noch stärkere Kritiker sagten sturer Mann und vertrat ein sehr spezielles Bild von Psychiatrie. Und er sagte, wir brauchen in der Psychiatrie verschiedene Perspektiven gleichzeitig. Für Bleuler war diese Hirnperspektive durchaus wichtig. Der sah sich als biologischer Psychiater. Aber derselbe Eugen Bleuler hat auch gesagt, die Person und ihre Lebensgeschichte ist wichtig. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie ich finde, ein ausgesprochen moderner Punkt. Und wo der Bleuler quasi der einzige akademische Psychiater damals war, europaweit, kann man fast sagen, oder jedenfalls im deutschsprachigen Raum, er hat die Psychoanalyse von Sigmund Freud, die damals in akademischen Psychiatriekreisen total verpönt war, da hat man also gar noch nicht mal drüber nachgedacht, geschweige denn sie angewandt. Bleuler hat gesagt, diese psychoanalytischen Ideen von Herrn Freud in Wien, die könnten doch auch bei unseren Schwerkranken helfen. Und er hat das versucht in Borkölzli, da gibt es Dokumente. Also das war eine Institution, wo wie so ein Brennglas, wo die ganzen Theorien aufeinander trafen und zum Teil in produktiver Weise bearbeitet wurden.
Also so ein richtiger Melting Pot hinter den dicken Mauern. Und da möchte ich jetzt gerne direkt wieder Walter die nächste Frage an dich richten. Also wenn wir mal Borkölzli und die Hohenegg, wenn wir die beiden Gelände mal rein baulich miteinander vergleichen, dann fällt ja auf, dass die Hohenegg alles andere als burgartig daherkommt, sondern wir haben hier verschiedene Bauten, dezentral, in wunderschöner Natur. Und was waren denn damals, wie dann so die Gründer begonnen haben, hier diese Hohenegg zu erschaffen, was waren denn da die Vorstellungen und wie wurde das architektonisch auch umgesetzt?
Also die verschiedenen Perspektiven, die der Paulhof erwähnt hat, und die verschiedenen Ansätze, die haben auch die Gründer bewegt. Und es hat einen Chefarzt gegeben, also quasi der designierte Chefarzt, und der ist in der ganzen Schweiz umgereist und hat genau die verschiedenen Strömungen, verschiedene Ansätze untersucht und sich überlegt, wie macht man das inhaltlich. Und der Dr. Zanker, er hat sich mehr auf das aussen, wie setze ich das baulich um. Und es hat eben schon Mitte vom 19. Jahrhundert ein Umdenken stattgefunden, dass man eben die burgartigen Sachen verlassen und mit dezentralen Bauten arbeiten, die am Krankheitsbild oder an einer Nutzung zugeordnet werden können. Also lockerer, nicht mehr eingeschränkt. Das ist eher von, scheinbar von Großbritannien rausgekommen, auf Deutschland übergeschwappt und dann langsam auch in die Schweiz gekommen, zuerst in Basel, nachher in Münster liegen in der Psychiatrie. Und das hat dann der Dr. Zanke beeinflusst und er ist auch auf England die Ursprungsidee anschauen in der Psychiatrie. Und dort ist eben das Prinzip No Restraint eingeführt worden, also die grösstmögliche Vermeidung von Zwängen. Das hat dem Zanke sehr imponiert. Dann auch die Auswirkung auf die Wahl vom Bauplatz. Also nicht nur irgendwo eingemietet, mit in der Stadt eingegangen, sondern auch eine gewisse Befreiung. Fort aus dem von der Stadt, eingebettet in die Landschaft. Mit einem Maximum an Licht, keine kasernenartige Gebäudestruktur und keine Mauern und keine Höhe. Und ihm hat das wirklich vorgeschwebt, eben eingebettet in die Landwirtschaft, die da oben war. Und er ist dann auch schauen, es ist dann eine Klinik schon so gebaut worden, Herisau. Die ist genau so mit dem Gedankengut schon gebaut worden. Und er hat dann eigentlich können das praktisch kopieren. Und er hat nicht nur die Idee kopiert, sondern er hat dann auch die Architekten, die berühmten Architekten von Winterthur, Fuhrer und Rittmeier, dann können überzeugen, auch die Hohenegg umzusetzen. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass sich die zwei Psychiatrien gleichen. Also von dem her sind die Strömungen und die Überlegungen sind inhaltlich und baulich auch in die Hohenegg eingeflossen. Mhm. Das war so die Überlegung von Herrn Zanke.
Ja, und wir haben ja da wie so fast eine dörfliche Struktur eigentlich, kann man sagen.
Ja. Eine Art eine Dorfgasse in der Mitte und dann die Häuser drumherum gruppiert. Ja. Und eben überall sieht man zwischen den Häusern auch die Tour. Man sieht immer wieder auf der See, in den Bergen. Es ist offen, es ist freundlich. Und was wir dort zwar auch noch gemacht haben, neben dem Wohnen, Patienten sind auch noch angehalten worden oder eingesetzt. Sie auch auf eine Art zu Therapiezwecken, wie Arbeit in der Landwirtschaft oder in der Gärtnerei oder sonst wie Arbeit auch in der Hauswirtschaft. Ja. Also es ist fast auch ein dörfliches Zusammenleben, das dörfliches Funktionieren gewesen.
Ja, das ist jetzt, bringt mich gerade zur nächsten Frage, nämlich die therapeutische Arbeit. Wenn du sagst, Walter, die Patienten waren hier, es war möglich, dass mitgearbeitet wird in der Landwirtschaft, in der Gärtnerei. Die therapeutische Arbeit, die damals in den damaligen Bauten, ob in der Hohenegg oder auch in Burghölzli geleistet worden ist, jetzt mal abgesehen, Paul, von der akademischen Bedeutung und von der Bedeutung eigentlich des Labors, des Experimentierfeldes, wie sahen denn damals die Versorgungssituationen so aus in Burghölzli? Wie können wir uns das vorstellen? Wie wurde Psychotherapie betrieben?
Ja, ich denke, das ist eine entscheidende Frage und ich glaube, das wird oft übersehen. Ich glaube, man kann sich den Kontrast zwischen den hochstehenden akademischen Debatten, die damals geführt wurden, was ich eben angedeutet habe, und der Versorgungsrealität in den großen Anstalten, sagte man damals, sagt man leider auch heute noch manchmal, was nicht gut ist, den Kontrast kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Die Versorgungssituation war schlecht. Das Burghölzli in den ersten Jahrzehnten, kann man schon sagen, und da gibt es viele Berichte in der NZZ und die Direktoren haben an den Regierungsrat geschrieben, wir haben zu viele Leute, Patienten schlafen auf dem Gang, es ist unruhig, es sind Verletzungen passiert, Gewaltereignisse. Also die Versorgungssituation war schon allein wegen der Überbelegung, wegen der chronischen Überbelegung dieses Burghölzli schlecht. Und das war kein Burghölzli-Problem, das war europaweit, fast alle großen, in Anführungszeichen, Anstalten litten darunter. Und wenn wir heute über Psychiatrie reden, egal jetzt von welcher Klinik, die Grundlagen jetzt im 21. Jahrhundert sind ja doch relativ ähnlich. Wir bemühen uns mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber wir bemühen uns um einen respektvollen Umgang mit Patienten, auf Augenhöhe kommunizieren. Und der Rahmen der Recovery-Idee, die heute eine große Rolle spielt, das gab es damals alles einfach nicht. Es gab praktisch keine Ärzte, meines Wissens in Burghölzli die ersten Jahrzehnte 3 bis 4 Ärzte. Da war der Chef, der damals später dann der Eugen Bleuler, der fast 30 Jahre die Klinik geleitet hat, von 98 bis 27, das muss man sich mal vorstellen.
Der hat dann dort gelebt wahrscheinlich.
Klar, der hat da gelebt in der Wohnung. Mhm. Ich hatte übrigens die Ehre, die 18 Jahre, wo ich dort gearbeitet habe, mein Büro war seine Stube. Das war für einen Psychiatriehistoriker noch speziell, dass der Mann, über den er forscht, in genau dem Raum vor 100 Jahren seinen Kaffee getrunken hat. Aber eben, da war der Chef, der Bleuler, dann hat er ein oder zwei erste Ärzte, Oberärzte würden wir heute sagen, oder leitende Ärzte. Einer davon war C.G. Jung, der dann später fast berühmter wurde noch als sein Chef. Ein paar andere und dann Assistenzärzte in dem Sinn gab es am Anfang kaum. Und dann gab es Pflegeleute, die hießen aber nicht Pfleger, die hießen Wärter. Und das war auch so gemeint, die haben aufgewartet und aufgepasst, dass nichts passiert. That's it. Und ein Beruf, ein Pflegeberuf, der sich versteht als Gesprächspartner mit interpersonaler Beziehung, wie wir das heute sehen, Interprofessionalität, keine Rede davon. Es war eine völlig andere Psychiatrie. Die Absicht war gut und es war auch durchaus, ich will das nicht zu sehr jetzt ins Negative ziehen, natürlich hatten die Psychiater damals die Absicht und die Grundidee, dass die Patienten Personen sind, die respektiert werden müssen. Das ist eine Idee, die von der Aufklärung kommt. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Aber die Versorgungsrealität war eine vollständig andere. Und soweit ich das sehe, ist auch die Idee der Klinik Hoheneck aus diesem Defizit entstanden, dass Leute, die entweder altruistisch genug waren oder genug Geld hatten, um sowas überhaupt ins Auge fassen zu können, gesagt haben, wir müssen da was tun. Es gibt ähnliche Entwicklungen an anderen Orten in Europa, aber hier, das scheint auch ein schönes Beispiel dafür zu sein, dass man gesehen hat, die Idee mag gut sein mit einer wissenschaftlichen Psychiatrie, aber für die Umsetzung braucht es noch viel mehr Geld, Engagement und politischen Willen.
Und zugleich sind ja die Gebäude gleich geblieben. Also wenn ich mir jetzt das so vorstelle, das Burghölzli, das gibt es ja auch noch.
Oh ja, sieht so aus wie immer auch,
ja,
oder?
Genau,
ja, ja, tatsächlich.
Wir sehen auch so aus wie immer, mit ein paar kleinen Änderungen. Und zugleich haben sich ja die Ideen und Behandlungskonzepte in der Psychiatrie und Psychotherapie massiv verändert. Und was verbindet denn jetzt, Walter, aus deinem Blick die heutige Klinik in ihrer jetzigen Form mit der alten Klinik und dieser Ursprungsarchitektur?
Also, wenn wir mal einfach mal Fakten die Hoheneck steht unter Denkmalschutz. Und so wie können wir jetzt einfach ableiten und sagen, darum haben wir sie genau so gelassen, wie sie war. Es stimmt nicht, weil man hat alles analysiert vor dem Umbau. Wann ist das? 2008, 2000. 10, wo wir angefangen haben und haben eigentlich wie können sagen, wir erhalten nicht das Denkmal, sondern wir nehmen die schönen Bauten, die denkmalgeschützten Bauten und überführen es heute und nutzen es eben, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, genau so, weil es hat gar nicht viel geändert. Natürlich, es waren keine 12 Zimmer mehr gewesen, sondern jetzt für Privatpatienten ein Zimmer und es hat ein bisschen mehr Platz. Früher hat es mal bis zu 150, 180 Patienten gehabt, jetzt sind es noch 70. Also eine Komfortsteigerung ist offensichtlich, oder? Aber es ist wirklich einfach das Nehmen, was da war und dürfen überführen und noch gewaltig aufwerten. Und es hat zuerst ein Projekt gegeben, wo kein Gnade gefunden hat von der Denkmalpflege, wo wirklich hat müssen globalisiert werden. Und dann haben wir mit Romero und Schäfle, einem Architekturbüro aus Zürich, das spezialisiert ist auf Erhalt von denkmalgeschützten Anlagen, können renovieren, sachgerecht, außen und innen, gleichzeitig aufwerten auf den Hotelkomfort, den wir haben, 4 Sterne. Und was auch noch möglich war, auch in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege, wir haben da 2 Neubauten können erstellen, die aber durch eine strenge Prüfung von sämtlichen Kontrollorganen, Baukommission, Baukollegium, Heimatschutz, Denkmalschutz, Parkpflegewerk, da haben ganz viele Leute mitgeredet, dass man sogar hat können die Anlage eben auch noch überführen in die heutige Zeit und aufwerten. Und aus meiner Sicht, ich habe das dürfen begleiten, ist das sehr gut gelungen und tut eben am Alter keinen Abbruch, sondern ehrt eigentlich das Alter und ehrt eigentlich auch den Geist, wo die Absicht von Professor Zanker, oder Dr. Zanker, ehrt das auch und führt es irgendwo weiter. Und ich glaube, inhaltlich Paul Hopf hat auch einen Einblick in unsere Arbeit. Ich glaube, auch inhaltlich können wir etwas von dem, was dortmals eben als Alternative gekommen ist, können wir auch weiterführen. Oder? Das ist das, wo eben Gebäude und dann doch nicht nur Gebäude, sondern auch Inhalt.
Also da ist wie eine tolle Verbindung da zwischen dem Alten oder auch dem Jetzigen und dem Modernen.
Ja. Gebäudemässig und auch inhaltlich.
Inhaltlich, ja. 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 Letzte Frage an dich, Paul. Wenn wir jetzt so diesen Brückenschlag machen von der Geschichte in die Gegenwart bzw. in die Zukunft. Wir denken ja auch immer wieder Zukunft hier in der Hoheneck. Jetzt du als Psychiatrie-Geschichtsexperte, ist denn diese Psychiatrie-Geschichte, diese bewegte Geschichte, nur in Anführungszeichen eine historische Wissenschaft? Oder wie würdest du das sehen? Hat sie auch eine Bedeutung für die heutige Weiterentwicklung der Fächer Psychiatrie und Psychotherapie?
Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich im Laufe der letzten Jahrzehnte gefragt worden bin von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, warum tust du dir das an, diese ganzen alten Bücher lesen? Das ist doch Museum und das interessiert doch keinen und so. Und das ist eben total falsch. Und das sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen für das Fach Psychiatriegeschichte, sondern man kann wirklich gut begründen, warum die Ideengeschichte, das sage ich immer gerne, weil es geht ja vorwiegend um die Konzepte, die dahinter stehen. Diese Ideengeschichte ist für die heutige Psychiatrie und für deren Weiterentwicklung von großer Bedeutung. Die ist alles andere als la pour la, Kunst um der Kunst willen, und es ist auch keine Ikone, die man in die Vitrine stellt und dann einmal im Jahr anschaut, sondern mit dem Zeug muss man arbeiten. Warum sage ich das? Hat eigentlich zwei Gründe. Und die haben beide was mit dem Respekt vor den Patienten zu tun. Der erste Grund ist, das Objekt, mit dem wir uns in der Psychiatrie befassen, wenn ich jetzt mal die Wissenschaftspsychiatrie meine, dass das Forschungsobjekt der Psychiatrie ist überhaupt kein Objekt, sondern ist eben ein Subjekt. Das ist so eine inhärente Spannung, die unser Fach hat. Natürlich machen wir Forschung, natürlich machen wir Messungen, machen wir Statistiken, wie alle Wissenschaftler. Aber das Objekt, um das es in der Psychiatrie geht, ist die psychisch kranke Person. Und die ist eben nicht identisch mit einem unbelebten Objekt oder mit einem Stern, den der Astronom untersucht, das ist ein Unterschied. Und bei so einem komplexen Objekt, eigentlich dem komplexesten, was es überhaupt gibt, die Person, das Humanum, Conditio Humana, wenn man es hochhängen will, kann man das nennen, macht es überhaupt keinen Sinn, immer wieder neu von Null anzufangen in jeder Generation Wissenschaftler, sondern die müssen schauen, wie haben sich die Vorgänger angenähert an dieses Thema, wo sind die Vorgänger auch gescheitert. Psychiatrie ist keineswegs nur eine Erfolgsgeschichte, ganz im Gegenteil, es gibt derartig dunkle bis tiefschwarze, ist jetzt hier nicht Thema, aber gibt es Episoden in der Psychiatriegeschichte, allein schon deswegen kann man die Historie nicht ignorieren, das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt hat auch was mit der Art zu tun, wie dieses Fach gestrickt ist, die Psychiatrie und Psychotherapie, und zwar ist das die Nähe unseres Faches zur Gesellschaft. Wenn ich, ein guter Kollege von mir ist Neurochirurg, und der sagt, ich gehe da in meinen OP und wenn es gut läuft, dann ist das Astrozytom weg und der Patient ist gesund. Das ist toll für den Patienten, das ist eine ganz fantastische Sache, ich will das überhaupt jetzt nicht ironisieren, aber es hat relativ wenig zu tun mit dem, was außerhalb der Klinikmauer vor sich geht. Bei uns in der Psychiatrie ist das total anders. Was wir hier tun, hier und in jeder anderen psychiatrischen Klinik, hängt außerordentlich stark davon ab, was die Gesellschaft denkt über Abnormität, wie man sich zu verhalten hat, wie hat ein Mensch zu leben, welche Normen gelten. Und weil das so ist und weil sich das dadurch auch ändert, Gesellschaften ändern sich und auch Psychiatrien ändern sich, das kann man nur verstehen und einigermaßen einbetten, wenn man die Geschichte zumindest mal zur Kenntnis nimmt und reflektiert. Man muss nicht jeden Tag ein Lehrbuch der Psychiatriegeschichte lesen. Und die Akutpsychiatrie ist auch so hektisch, dass man sich nicht jeden Tag mit diesen komplizierten Fragen beschäftigen kann. Aber nicht jeden Tag damit beschäftigen heißt eben nicht gar nicht damit beschäftigen. Und aus meiner Warte ist Psychiatriegeschichte wie so ein Steinbruch, eine Quelle von Ideen, von kritischen Fragen, wie kann sich dieses Fach weiterentwickeln. Davon bin ich überzeugt und das kann man auch gut zeigen, dass wenn man das kritisch macht, dass das Fach davon sehr profitiert.
Okay, Abschlussstatement von euch beiden. Also wir haben jetzt die historischen Wurzeln angeschaut, sind in der Gegenwart angekommen. Wünsche für die Zukunft. Was wünschst du dir, Walter? Oder was wünschst du der Hoheneck für die Zukunft?
Kreative und mutige Schritte, so wie das der Zanker auch probiert hat. Also aus einer fast Verzweiflung heraus, mit wenig Chancen zum können. Etwas ein bisschen Mutiges, und er hat einmal, tut etwas Mutiges, hat der Zanker irgendwann gesagt. Und ich finde auch etwas kreativ Mutiges, wo aber auch eine Weiterentwicklung im Fachgebiet beinhaltet. Und irgend so etwas ein bisschen Visionäres, das wünsche ich mir für Thoreck.
Und du, Paul, du praktizierst jetzt bei uns ja mit deiner ambulanten Sprechstunde. Mhm. Du hast uns jetzt ein bisschen kennengelernt. Mhm. Was wünschst du der Hoheneck für die Zukunft?
Also meine Antwort, wenn ich da so drüber nachdenke, ist recht ähnlich wie die Walter eben gegeben hat. Ich finde, dieses Fach Psychiatrie hat in den 200 bis 250 Jahren, in denen es existiert, unglaublich viel gestritten unter den Theorien. Die einen haben die anderen für schlecht und dumm und unmöglich erklärt. Und wir müssen aus dieser Konfrontation von Besserwisserei müssen wir raus. Wir reden alle vom biopsychosozialen Modell, steht in jedem Lehrbuch auf Seite 1, bläuen wir den Studenten ein. Aber wenn man mal genau hinschaut, wer macht das wirklich? Also wer nimmt wirklich alle drei Säulen ernst und sagt nicht, ja, ich bin jetzt der biologische Psychiater und die anderen, die laufen dann auch noch mit oder umgekehrt, ja, wohlgemerkt. Und ich wünsche eigentlich der Psychiatrie und damit auch den Institutionen, dass man den Mut, was du eben gesagt hast, da gehört nämlich Mut dazu, dass man sagt, ja, okay, ich bin jetzt ein Neuroscience-Mann, aber ich schaue jetzt mal über diese engere Perspektive hinweg und schaue mal, was sagen eigentlich die Phänomenologen oder die Psychotherapeuten oder wer auch immer. Das wird uns weiterbringen. Und damit meine ich nicht Gleichmacherei. Es muss nicht jeder alles machen. Geht ja gar nicht. Aber man muss miteinander reden. Und das hat die Psychiatrie in den letzten 200 Jahren oft versäumt und hat sich daher vermutlich langsamer entwickelt, als es anders möglich gewesen wäre.
Vielen herzlichen Dank euch beiden für dieses tolle und aufschlussreiche Gespräch.
Danke dir.